Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Und er freut sich, dass Sie wieder zuhören. Herzlich willkommen. Zeit, dass wir an dieser Stelle vielleicht mal etwas intensiver über das Erben sprechen. Denn das Erben ist mittlerweile zum politischen Kampfbegriff mutiert. Dabei geht es beim Erben vielleicht ja nie nur um Besitz. Es geht um Familie, um Ideale und auch um Erwartungen. Und genau davon erzählt der Dokumentarfilm Wir erben von Simon Baumann. Im Zentrum, da steht die Frage, was mit dem großen Bauernhof der Eltern des Regisseurs in Frankreich geschehen soll. Und damit beginnt eine Auseinandersetzung mit einem Lebenstraum, mit familiären Bindungen und mit der Freiheit der nächsten Generation, ganz eigene Entscheidungen zu treffen. Das alles bündelt der Film auf eine sehr spannende Art und Weise und ist auch ein Stück Schweizer Politikgeschichte, denn Simon Baumanns Eltern, das waren einmal ganz wichtige Stimmen der Schweizer Politik und haben damals für ganz andere Ideale gekämpft, als sie nun vertreten.
Ich sehe Ackerland, Einsamkeit, Langweile. Meine Eltern sehen Artenvielfalt, ökologisch wertvolle Hecken. Sie sehen ihre grüne Insel.
Ein Ausschnitt aus Wir erben. Vor der Sendung konnte ich mit dem Regisseur des Dokumentarfilms, mit Simon Baumann, sprechen und wollte von ihm zunächst wissen, in Familien spricht man nicht über Geld, aber übers Erben wahrscheinlich noch seltener. Warum ist dieses Thema in Familien denn so heikel?
Ja, man spricht immer von diesen beiden Tabus, das Geld und das andere Tabu ist der Tod. Und tatsächlich war es auch für mich überraschend schwierig, mit meinen Eltern über unser Erbe zu sprechen. Auch irgendwie läuft das dann halt immer mit im Hinterkopf. Wenn ich jetzt meine Eltern zum Erbe befrage, dann denken die vielleicht, ich hoffe auf ihr baldiges Ableben, damit ich möglichst viel erben kann. Und so will ich ja nicht rüberkommen bei meinen Eltern. Also es ist hochkomplex, was da psychologisch abläuft.
Ihre Eltern im Film sind ja nicht nur Ihre Eltern, das sind ja Menschen mit einer politischen Geschichte. Da ging es um Landwirtschaft, um Umwelt, um gesellschaftliche Veränderungen. Das war ihnen immer sehr wichtig. Im Film überlegen die beiden jetzt, ihren französischen Hof an die beiden Söhne zu vererben, darunter natürlich auch Sie. Wieso haben Sie sich denn entschieden, aus diesem sehr privaten Prozess erstmal, auch dieser sehr privaten Frage, einen sehr öffentlichen Film zu machen?
Ja, es hat eine lange Geschichte, das Thema Erben bei mir. Ich habe schon 2015 mit Recherchen begonnen. Es gab damals eine Initiative hier in der Schweiz zur Erbschaftssteuer und auch eine öffentliche Debatte. Und da wurde mir klar, das ist ein sehr zentrales Thema für meine Generation. Und ich habe dann in alle Richtungen recherchiert, viele Dinge ausprobiert und bin dann oft auch beim Zugang gescheitert, weil das eben etwas sehr Intimes ist, konnte ich eigentlich keine Familie finden, mit der ich das dann filmisch umsetzen hätte können. Dann habe ich es in die Schublade gelegt und im August 2020 gab es ein Abendessen mit meinen Eltern. Dabei haben sie mir und meinem Bruder eröffnet, dass sie gerne diesen Hof in Südwestfrankreich, den sie vor 25 Jahren gekauft haben, dass sie den gerne in nächster Zeit mal an uns übergeben möchten, mit viel Hoffnung, dass wir das dann weiterführen und so, weil das 1000 Kilometer entfernt ist. Und in dem Moment wurde mir klar, dass das wäre meine letzte, einzige Chance, wahrscheinlich einen Film zum Thema Erden umzusetzen.
Mir schien, dass vor allem Ihr Vater eine ganz klare Vorstellung davon hat, was mit dem Hof geschehen soll. Wie sehr steckt in diesem Wunsch nach Weitergabe Ihrer Eltern auch vielleicht eine Vorstellung von Familie, vielleicht ja sogar von einer Kontinuität des bäuerlichen Lebens, das die beiden letztendlich geführt haben?
Das war sehr spannend für mich, im Zuge der Dreharbeiten auch zu erfahren, wie sehr auch meine Eltern von ihrer Herkunft geprägt wurden. In der Familie meines Vaters, das ist eine Kleinbauernfamilie seit vielen Generationen, da hat der Besitz von Boden hat eine andere Bedeutung. Also jetzt zum Beispiel in der Familie meiner Mutter, sie ist ein Arbeiterkind. Bei ihren Vorfahren gibt es keine besitzenden Leute, da gab es nie Boden- oder Hausbesitz. Für die Bauern ist der Besitz von Land, von einem Hof, Teil auch dieser bäuerlichen Identität. Weil die Frage ist, bist du ein Bauer, wenn du kein Land besitzt? Oder bist du dann nur ein Knecht? Also dieses Denken hat mein Vater sehr stark verinnerlicht, obwohl es dann in manchen Teilen eigentlich seiner linksgrünen Gesinnung widerspricht, auch den teilweise den Idealen der 68er, die ihn auch geprägt haben. Aber dort ist wirklich, das war interessant für mich zu lernen, wie wir alle eigentlich aus vielen Prägungen bestehen und die können sich dann teilweise auch mal widersprechen.
Ja, das ist auch, glaube ich, eine der stärksten Linien des Films für mich, dass ihre Eltern nicht nur den Hof als etwas Materielles vererben wollen, sondern eben auch einen Traum, ihre Selbstversorgerideale, die Idee von frei sein, unabhängig sein. Wie schwer ist es denn da, den Traum der eigenen Eltern nicht weiterführen zu wollen? Ich hatte das Gefühl, dass das die schmerzhafteste Frage des Films ist, denn man will ja in der Abweisung irgendwie nicht fies zu den eigenen Eltern sein.
Genau, es ist nicht nur so ein Ferienhaus, es ist eben ein Hof, der sinnbildlich steht für den politischen Kampf, sinnbildlich für ihre Ideale auch. Und ich wusste, wenn ich Nein sage zum Hof, dann ist das in gewisser Weise auch ein Nein zu ihrem Lebenswerk. Und das will ich natürlich nicht. Ich bin ja ein empathischer Mensch und ich verstehe mich soweit gut mit meinen Eltern. Und diese Härte, die konnte ich in mir nicht finden. Wäre natürlich interessant gewesen für den Film, wenn ich es gekonnt hätte. Aber ich habe festgestellt, dass ich halt auf ganz vielen psychologischen, emotionalen Ebenen sehr vernetzt bin mit meinen Eltern und dem auch nicht so einfach entfliehen kann. Also ich bin halt einfach Teil dieser Familie und dort wird das halt immer kompliziert, aber auch interessant für einen Film.
Ja, wir merken ja auch, dass Erben, bei Ihnen zumindest, auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie wird. Jetzt sind Sie Sohn und Regisseur zugleich in diesem Film und ich finde, man spürt, dass die Kamera Ihnen zum einen eine Nähe erlaubt, zum anderen hatte ich aber auch den Eindruck, dass dadurch auch eine Distanz entstehen kann. Was konnte denn die Kamera für Sie erzeugen, was ein normales Familiengespräch zwischen Ihnen Vieren mit Ihrem Bruder zusammen vielleicht nicht konnte?
Ja, die Kamera war sowieso in meiner Biografie meine Rettung sozusagen, weil man muss sich vorstellen, ich bin in einer Politikerfamilie eben aufgewachsen. Politik war das Dauerthema, auch ein gewisses Maß an Öffentlichkeit, das damit kommt. Mein Bruder, der dann in die Fußstapfen meiner Eltern getreten ist, auch Politiker wurde. Und ich wollte dann erstmal Musiker werden. Und das hat irgendwie nicht so reingepasst, obwohl es meine Eltern mir nie versucht haben auszureden. Aber als ich dann als Teil des Medienkunststudiums die Kamera entdeckt habe, habe ich festgestellt, da entsteht plötzlich eine Nähe, einen gemeinsamen Nenner. Meine Eltern kennen das Medium Film, sie kennen Medienschaffende als Politiker. Der Dokumentarfilm ist auch ein Medium, das sich stark mit politischen Themen auseinandersetzt. Plötzlich war da eine Nähe und das war schön und hat mich auch angetrieben, Dokumentarfilmer zu werden. Auch etwas, das ich festgestellt habe im Zuge der Entwicklung des Filmes, war mir vorher nicht bewusst, wie stark ich da reagiert habe, in Abhängigkeit meiner Eltern oder quasi die Liebe und Zuwendung meiner Eltern suchte mit meiner Berufswahl.
Im Film, da taucht ja auch, und das fand ich auch interessant, irgendwann die Frage nach Steuervermeidung auf. Das ist interessant, weil, wie Sie schon erzählt haben, Ihre Eltern aus einem sehr politischen Milieu kommen, in dem es ja sehr stark um Gerechtigkeitsfragen ging. Da nutzen Sie, glaube ich, auch Momente im Film, um Sie mit diesen Idealen von damals zumindest auch sehr provokant zu konfrontieren. Ich hatte das Gefühl, dass diese politischen Gestalten, die Ihre Eltern ja auch sind, dass die sich da vielleicht zum ersten Mal vor der Kamera ganz bewusst mit ihren politischen Idealen auseinandersetzen müssen, dass man das eine predigt, aber das andere lebt und dass es vielleicht auch immer wieder Ausnahmen von der Regel gibt.
Ja, das fand ich sehr spannend, die Widersprüche meiner Eltern, die ich natürlich teilweise auch geerbt habe. Ein ganz großer Widerspruch, finde ich, ist die Tatsache, dass sie mir ein Bewusstsein für Gerechtigkeit mitgegeben haben, ein Bewusstsein für sozialen Ausgleich, Verteilungsgerechtigkeit ein wichtiges Thema in ihrer Politik und in ihrem Leben. Gleichzeitig bestehen sie jetzt darauf, ihr Eigentum mir weiterzugeben. Und wo ist dann die Gerechtigkeit, wenn ich jetzt Eigentum erbe und andere nicht? Also da besteht natürlich ein Widerspruch und mit dem zu arbeiten in dem Film war sehr interessant. Meine Generation ist sehr stark mit diesem Bild aufgewachsen von der Leistungsgesellschaft. Wer viel leistet, der hat viel irgendwann und wer hat wenig leistet, der kommt zu nichts. Und dass dieses Bild nicht stimmt, ist mir schnell bewusst geworden. Ich bin eigentlich zum Schluss gekommen, dass wir in einer Erbengesellschaft leben. Beispielsweise, wer in der Schweiz heute ein Haus, eine Wohnung kaufen möchte, braucht dazu ein gewisses materielles Erbe, weil alleine mit Arbeitsleistung kommt man nicht dahin, kann man gar nicht so viel sparen, dass man sich eine Wohnung oder ein Haus kaufen könnte.
Am Ende steht eine Idee für mich Ihres Films, nämlich, dass man ein Erbe annehmen kann, aber nicht darin so richtig aufgehen muss. So würde ich es vielleicht mal formulieren. Das ist ja dieser Widerspruch, den Sie auch mit Ihrem Bruder diskutieren. Ist das auch Ihre Erfahrung nach dem Film? Also haben Sie sich zu diesem ganzen Thema Erben mit der eigenen Familie ein neues Bild erarbeitet?
Also ich kriege ganz oft die Rückmeldung von Zuschauerinnen, dass es erstaunlich sei, wie offen wir in der Familie sprechen über dieses Thema Erden. Das war mir während den Dreharbeiten weniger bewusst. Da war für mich mehr im Vordergrund, dass es eben sehr schwierig ist, diese Themen anzusprechen. Ich hatte immer diese zwei Seelen in der Brust, der Filmemacher und Sohn gleichzeitig. Als Sohn hätte ich mich gerne diesen Diskussionen entzogen und hätte das gerne auf mich zukommen lassen, passiv. Aber als Filmemacher musste ich da rein in die Konflikte und auch immer wieder nachfragen, nachbohren. Wir haben Dutzende Gespräche geführt. Ja, das war ein harter Prozess, der mich auch ziemlich aufgerieben hat zeitweise. Ich musste dann zeitlang einen Online-Coach beiziehen, der mich ein bisschen beraten hat und diese Rollen ein bisschen geklärt hat zwischen Filmemacher und Sohn. Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen als Sohn, weil der Filmemacher, wenn mir meine Eltern immer wieder auf die Pelle gerückt ist und nie nachgelassen hat, dass das waren so die Schwierigkeiten, ja.
Sagt der Regisseur Simon Baumann über seinen Dokumentarfilm Wir erben, der ab Donnerstag in den deutschen Kinos anläuft. Und wir blicken jetzt auf den Nahen Osten. Über die Lage der Filmemachenden aus dem Nahen Osten haben wir ja vor wenigen Wochen in dieser Sendung gesprochen. Das Ergebnis war recht frustrierend. Es ging da mehr über den Mut zu bleiben, während die Bomben fallen und weniger um ausgefallene Filmprojekte. Auch das ist ja vielleicht ein Grund, wieso das Kino aus dem Nahen Osten bei uns häufig durch das Prisma geopolitischer Konflikte betrachtet wird. Da geht es weniger um schöne Geschichten, sondern die Frage, was erzählt ihr von eurem Alltag, von eurer Realität des Lebens? Dieses Leben oder Überleben im Ausnahmezustand, das prägt natürlich gerade viele Dokumentarfilme aus diesem Raum, aber eben nicht nur. Um einen Ausgleich, da bemüht sich seit Jahren das Berliner Allfilmfestival. Nächste Woche findet es zum 17. Mal statt und zeigt aktuelle Produktionen aus der arabischen Welt sowie der arabischen Diaspora. Ein Fokus in diesem Jahr ist das Kino aus dem Sudan. Christian Berndt berichtet über weitere Themen und Programm-Highlights der diesjährigen Ausgabe.
Es lebe der Aufstand!
Es lebe der Aufstand!
Palästinensische Frauen und Männer rebellieren gegen die britische Mandatsherrschaft und die Einwanderung jüdischer Flüchtlinge. Der Eröffnungsfilm des Arabischen Filmfestivals Berlin, Palästina 36, erzählt vom arabischen Aufstand der 30er Jahre, der erstmals ein Gefühl palästinensischer Identität aufkommen ließ und zur Geburtsstunde der heutigen Kontroversen im Nahostkonflikt wurde. Die palästinensisch-amerikanische Regisseurin Anne-Marie Jassir erzählt in ihrem aufwendigen, mit Stars wie Jeremy Irons besetzten Historienfilm ganz aus palästinensischer Perspektive. In seiner Parteinahme zielt der Film darauf, heutige Anliegen der Palästinenser historisch zu legitimieren. Palästina 36 wurde bewusst als Eröffnungsfilm ausgewählt, sagt Festivalleiterin Pascal Fachi.
Palästina ist sehr präsent. Es geht auch um die ganze Lage von Palästina, die palästinensische Narrative innerhalb Israel, in der Westbank, in Gaza, auch Flucht. Das ist immer sehr präsent in unserem Festival.
Im palästinensischen Dokumentarfilm The Clown of Gaza erlebt man, wie mitten in den Ruinen Hoffnung gedeiht. Der Film begleitet den kleinwüchsigen Clown Alush, der im zerstörten Gaza Kindervorstellungen gibt. Wie die Kinder bei den Vorstellungen vor ausgelassener Freude schier ausrasten, geht sehr nahe. Im diesjährigen Festivalprogramm spiegelt sich wie immer die politische Lage in der arabischen Welt, die dieses Mal besonders düster aussieht, meint Pascal Fachi.
Absolut Depressionsstimmung zurzeit. Es ist einfach, wie wird diese Region aussehen nach diesem Krieg? Und dieses Gefühl, es wiederholt sich immer, nichts ändert sich. Absolute Depression.
Die arabische Filmkunst aber findet einen kraftvollen und sehr kreativen Umgang mit dieser Situation. Im libanesischen Spielfilmdebüt Dead Dog treffen nach Jahren der Trennung zwei Eheleute ungeplant in ihrem Ferienhaus aufeinander. Aus dieser Begegnung entspinnt sich ein dynamisches Wechselbad der Gefühle, während im Hintergrund die desolate Situation des Landes spürbar wird.
Alles ist zerstört, die Beziehung auch, sowie das Land. Und diese Beziehung reflektiert auch die Lage vom Libanon.
Wie eine Gesellschaft in den Trümmern des Krieges ihre kulturelle Identität zu wahren versucht, davon erzählt der Dokumentarfilm The Lions by the River Tigris. Schauplatz ist die nordirakische Stadt Mosul, die 2014 bis 2017 von der Terrororganisation ISIS besetzt war und deren Altstadt bei der Befreiung zerstört wurde. Im Zentrum des Films steht ein Ex-Soldat, der obsessiv Antiquitäten sammelt und ein privates Museum mit freiem Eintritt eröffnet hat, um das Gedächtnis der Stadt zu bewahren. Es ist für jeden Iraker eine offene Wunde, sagt der irakisch-norwegische Regisseur des Films, Saradasht Ahmed. Die Zerstörungen der letzten Jahrzehnte hätten tiefen Schmerz hinterlassen. Im Irak fühle man sich einer langen Geschichte verbunden. Man sieht im Film Videoaufnahmen von ISIS-Kämpfern, die in Mosul 3000 Jahre alte Statuen zerschlagen. Es geht um kulturelle Identität, meint Ahmed, die ISIS zerstören wollte. Die geradezu pittoresken Ruinen der Altstadt von Mosul erinnern an antike Ausgrabungsstätten. Das gibt dem Film, der auf vielen internationalen Festivals, unter anderem dem Doc Leipzig lief, eine zeitlose Schönheit. Aber so viel in den arabischen Filmen von Krisen die Rede ist, so sehr sind in ihnen auch gesellschaftliche Umbrüche präsent. Patriarchale Strukturen werden drastisch hinterfragt, selbst in Filmen aus Saudi-Arabien wie Hobal. Und ein Thema ist dieses Jahr besonders präsent auf dem Festival, queere Identitäten.
Wie kommt das, dass dieses Jahr so viele da sind, kann ich nicht sagen. Aber dieses Trend vermehrt sich immer mehr, weil das ist ein Thema.
Im Abschlussfilm des Festivals In a Whisper kommt eine junge lesbische Frau aus Paris für eine Trauerfeier in ihre tunesische Heimat zurück. Der Besuch bei der Familie ist heikel, langsam kommt ihr Geheimnis ans Tageslicht.
Ich liebe absolut In a Whisper von Leila Bouzid. Es ist so warm, aber überhaupt nicht vereinfacht, bleibt extrem komplex, aber zeigt, wie schwierig es ist, aber auch gleichzeitig die Wärme von diesen Familien und was Akzeptanz bedeutet. Es war ein sehr berührender Film.
Die besondere Verbindung von persönlichen Geschichten mit gesellschaftspolitischen Themen macht den besonderen Reiz vieler dieser Filme aus. So deprimierend sich die Lage in Teilen der Region darstellt, so lebendig wirken die arabischen Filme des Al-Film-Festivals. In ihnen spiegeln sich gesellschaftliche Verwerfungen auf oft dramatische Weise wider, bis hin zum Body-Horror im Genre-Kino. Aber zugleich finden die Filme selbst in den schlimmsten Verwüstungen Schönheit und Aufbruchsgeist.
Das war Christian Berndt über das Al-Film-Festival in Berlin, das nächsten Freitag beginnt und noch bis zum 29. April läuft. Kommen wir jetzt zu einem Debütfilm, der, wie ich finde, sehr präzise, aber auch provokant unsere digitale Gegenwart ins Visier nimmt. Babystar heißt der Film und kommt Donnerstag in unsere Kinos. Regisseur Joscha Bongard erzählt darin von einer Influencer-Familie, in der Nähe, Öffentlichkeit und Verwertung ununterscheidbar geworden sind. Hauptfigur ist Luca, die Tochter der Familie, die in diesem System aufgewachsen ist und nun langsam begreift, dass ihr Platz in dieser Familie nicht bedingungslos ist.
Deine Emotionen sind deine Stärke. Und sich verwundbar machen ist deine Superkraft.
Konntest du dir ja mal überlegen. Sie ist auf einer Mission. Du weißt, wie doll sich deine Mutter freut, wenn du das machst. Außerdem bezahlt sich dein Bett auch nicht von ganz alleine.
Ein Ausschnitt aus Babystar. Über den Film konnte ich vor der Sendung mit Regisseur Joscha Bongard sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, wie er denn diese Familie im Zentrum seines Films entwickelt hat.
Die erste Idee kam tatsächlich, als ich an meinem vorherigen Film Pornfluencer gearbeitet habe. Das ist ein Dokumentarfilm. Da geht es auch im weitesten Sinne um Social Media oder auch um Menschen, die auf Social Media stattfinden. Und als wir im Schnitt saßen, kam die Idee, dass ein Kind seine Eltern verklagt, weil die es auf Social Media ausgestellt haben. Und daher entwickelte sich das. Und generell bin ich sehr Social Media affin, beziehungsweise halt die erste Generation, die mit Social Media aufgewachsen ist, obwohl sie in ihrer Kindheit noch keine Smartphones gab und nur irgendwie Snake auf alten Nokias gespielt werden konnte.
Ja, und im Zentrum dieser Geschichte steht dann Luca, eine Teenagerin, die in diesem System aufgewachsen ist. Seit ihrer Geburt ist sie Teil des Social-Media-Universums ihrer Eltern. Was ist das für ein Mensch? Wie würdest du Luca beschreiben?
Das ist vor allem ein Mensch, der nichts anderes kennt als das eigene Leben. Und das ist ja was, was bei uns allen so ist. Wir haben immer nur unseren eigenen Erfahrungsraum. Und ihr Erfahrungsraum ist, dass sie quasi von der ersten Minute an, beziehungsweise noch bevor sie überhaupt geboren wurde, nämlich als Ultraschallbild, das erste Mal auf Social Media gezeigt wurde. Das ist also eine Person, die stark davon geprägt ist, dass sie Rückmeldungen erfährt aus dem Internet, aber auch direkt von ihren Eltern. Und eine junge Frau, die versucht, eine eigene Identität für sich zu finden, beziehungsweise die hinterfragt, wer sie eigentlich ist. Also eigentlich ein klassisches Coming-of-Age-Thema, aber in einem sehr zugespitzten Rahmen.
Der Film zeigt ja auch, wie das, was wir so optimalerweise von einer Familie erwarten würden, also Dinge wie Nähe, Aufmerksamkeit oder Selbstwertgefühl, dass diese Dinge bei Luca immer nur als Währung an Sichtbarkeit gekoppelt werden. Wie ist das jetzt eigentlich? Macht hier eine Familie aus sich selbst ein Geschäftsmodell?
Ich würde sagen, ein Produkt, ja, weil im Endeffekt ist das, was im Kapitalismus zählt, ist natürlich Geld im Endeffekt. Und die verdienen aus sich heraus oder sich als Produkt vermarktend verdienen die ihren Lebensunterhalt. Und das ist natürlich, machen SchauspielerInnen zum Beispiel auch so, aber die haben einen Beruf, den sie ausführen. Und der Beruf dieser Familie ist quasi, das Familienleben zu kapitalisieren.
Man könnte ja sagen, Babystar hat etwas Utopisches im Kern, aber im Grunde scheint das dann doch fast mehr Gegenwart zu sein, oder?
Ich würde auch sagen, es ist eher ein sehr realistisches Bild der aktuellen Lage. Und wir haben, also ich habe den Film gemeinsam mit der Autorin Nicole Rüthers geschrieben und wir haben immer versucht, Dinge zuzuspitzen, wurden aber dann teilweise von der Realität überrascht und überrannt. Dinge, die wir uns vorgestellt haben, sind real geworden und alles, was man in diesem Film sieht, gibt es. Also wir haben einfach auch sehr viel gefunden und das Zuspitzen war schwierig, weil alles schon krasser war als eigentlich das, was wir uns ausgedacht haben.
Und was macht das mit dir? Also belustigt dich das jetzt oder ist das eher eine Entwicklung, die einen eher beunruhigen sollte?
Ich versuche mal kein zynischer Mensch zu sein, deswegen will ich mich daran nicht belustigen. Aber beunruhigen tut es mich auf jeden Fall, vor allem in die Richtung, dass wir jetzt auch doch sehen, was das Internet mit uns als Gesellschaft macht. In den letzten, ich würde sagen mal 6 Jahren, ist es dann doch auch, also mit all dem, also ich möchte immer nicht technisch pessimistisch sein, sondern ich glaube, das Internet und Social Media haben uns extrem viel gegeben und die Gesellschaft extrem verbessert. Aber jetzt erleben wir halt auch gerade den Backlash und das ist, glaube ich, was, wo wir uns überlegen müssen, was unser Social Media Verhalten ist und wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen in der Zukunft.
Es heißt, du warst selbst YouTuber oder hast für YouTube in den frühen Jahren gearbeitet und kennst das Milieu jetzt, aus dem du erzählst, oder?
Ich war selber kein YouTuber, aber ich habe in einer YouTube-Agentur gearbeitet. Also ich habe für ein Management gearbeitet, was die erste YouTube-Generation betreut hat. Also das waren damals Dagi B oder die Außenseiter, die zu diesem Management gehört haben. Und das war ein extrem spannender Einblick in diese Szene hinein, weil das alles Selfmade-Menschen waren, die aus ihrem Kinderzimmer heraus Millionäre geworden sind. Da hat man, also die ganzen Menschen sind irgendwie auch super spannende und tolle Menschen gewesen, weil sie einen unheimlichen Drive gehabt haben. Aber ich glaube, auch die haben nicht damit gerechnet, was es bedeutet, Influencer zu sein zu dem Zeitpunkt. Also man konnte sich das, glaube ich, noch nicht vorstellen. Klar, es gab schon mal Stars, Aber es ist nochmal was anderes, wenn man quasi nur auf die eigene Person gemünzt, ohne in dem Sinne einen Beruf auszuführen, dafür Aufmerksamkeit und Liebe bekommt.
Jetzt ist es ja so, Babystar ist ein Film über Social Media. Da muss man sich bestimmt an einem gewissen Punkt fragen, mache ich auch einen Film, der aussieht wie Social Media? Wie habt ihr nach dieser passenden visuellen Form für Babystar gesucht?
Das war genau auch unser erster Anspruch, genau das nicht zu machen, weil bis oder viele Social Media Filme, die es bisher gibt, häufig in diese Ästhetik reindippen und so eine Ästhetik sich auch einfach super schnell verändert. Also das, was vor 5 Jahren auf Social Media toll aussah, ist heute überhaupt nicht mehr in. Und uns war es wichtig, eigentlich die Antithesen zu dieser schnellen Social Media Welt zu finden und einen eigenen Look zu kreieren, der vielleicht auch was Langlebigeres hat, also was Universelleres auch. Und mir ist es auch immer wichtig, ganz banal einfach natürlich Stimmungen zu erzeugen. Und die Stimmung, die wir erzeugen wollten, passt nicht unbedingt zu einer oberflächlichen Social-Media-Welt.
Babystar ist satirisch und lustig, würde ich sagen, aber die Bilder haben auch so eine unheimliche Aura. Und ich denke, das kommt vielleicht auch aus dem Visuellen. Es gibt ja so beobachtende Bilder, Ideen von Voyeurismus, Überwachungskamera, Blickwinkel. Man hat immer das Gefühl, jemand guckt zu, aber wer könnte das sein?
Ja, das bist im besten Fall du, beziehungsweise das Publikum, was natürlich dann in so eine Komplizinnenrolle gezogen wird. Und sich dabei vielleicht auch ertappt, weil zum Schluss funktioniert Social Media auch immer nur durch die Leute, die zuschauen. Also wir produzieren die Influencenden und wir entscheiden, wer eine Bühne bekommt und wir entscheiden auch, ob es unterstützt wird, dass zum Beispiel Kinder, die noch nicht Ja oder Nein sagen können, für etwas ausgenutzt werden, worüber sie gar nicht so glücklich sind im Nachhinein eventuell.
Der Film wurde ja schon auf einigen wichtigen Festivals gezeigt. Was waren so die Reaktionen und gibt es vor allem Reaktionen aus der Social-Media-Bubble?
Ja, ich bin mal wirklich gespannt, wenn es jetzt in einer größeren Masse an Menschen zugänglich wird und auch wie die Reaktionen so von Menschen aus, die Social-Media betreiben, sein werden. Da hatte ich tatsächlich noch nicht so viele Rückmeldungen, aber was tatsächlich passiert ist, dass Leute mal so für 2-3 Tage Instagram löschen und sich ein bisschen von Social-Media zurückziehen. Das ist natürlich irgendwie ein schöner Side-Effekt, aber im Endeffekt, das ist ja auch bei mir zum Beispiel so, ich funktioniere ohne diese Plattform leider einfach nicht, weil für mich als Filmschaffender ist es einfach auch eine extrem wichtige Werbeplattform mittlerweile ist. Natürlich kann ich die versuchen, nicht zu bedienen, aber gerade wenn man versucht, Fuß zu fassen, ist man davon abhängig und ich glaube, das ist auch das, was ich am meisten kritisieren würde, dass diese Plattformen einfach so einen enormen Stellenwert in unserem Leben haben und im Endeffekt ein paar sehr reiche Männer eine sehr große Macht über unsere Gesellschaft mittlerweile erlangt haben mit diesen für sie manchmal Spielzeugen, wenn man sich Elon Musk zum Beispiel anguckt.
Naja, und vielleicht ist ja ein gutes Gegengift auf diesen Social-Media-Wahn das gute alte Kino. In diesem Kino ab Donnerstag zu sehen ist Babystar, der Regisseur des Films. Joscha Bongard war mein Gast. Vielen Dank für den Besuch. Von einer überforderten Influencerin kommen wir jetzt zu einer sehr überforderten, alleinerziehenden jungen Mutter. So lernen wir jedenfalls Margot kennen, als 20-Jährige, die ungewollt von ihrem College-Professor geschwängert worden ist. Sie entscheidet sich, ihrem Leben auf einer Online-Erotik-Plattform einen neuen Spin zu geben. Als Roman hat diese Geschichte schon exzellent funktioniert. Jetzt wurde Only Margot als 8-teilige Miniserie mit Starbesetzung verfilmt. Elle Fanning ist dabei, Michelle Pfeiffer und Nick Offerman. Sie alle porträtieren liebevolle Chaoten und sorgen für einige Ups and Downs im Leben von Margot. Anna Wollner stellt die Serie vor und hat mit dem Cast der Apple TV Plus Produktion gesprochen.
Ich muss Geld verdienen. Ich würde jeden Job annehmen. Ich wäre sogar bereit, Gräber zu schaufeln.
Das haben Sie doch bereits getan.
Es ist einer von vielen Seitenhieben ihres Umfelds. Die junge Margot, eigentlich Studentin, hat ihren Sohn Bodhi mit zum Vorstellungsgespräch genommen. Margot ist jung, alleinerziehende Mutter und auf der Suche nach einem Weg, sich selbst und ihr Kind, entstanden aus einer Affäre mit ihrem College-Professor, durchzubringen.
Hör niemals auf den Schwachsinn, den hier manche Menschen ungefragt von sich geben. Du bist mein Leben, Kleiner. Wie konnte ich das nur zulassen?
Was nach einem kalkulierten Gegenwartsstoff klingt, wird in der 8-teiligen Serie aus der Feder von David E. Kelly erstaunlich leise erzählt, ohne moralischen Zeigefinger, ohne einfache Antworten.
Das bist du nicht.
Also meine Mom hat bei Hooters gearbeitet und mein Vater war Profi-Wrestler.
Sag mir, was ich bin.
Gespielt wird Margot von Elle Fanning und sie gibt dieser Figur etwas, das man selten sieht. Widersprüchlichkeit ohne Absicherung. Margot ist verletzlich und gleichzeitig entschlossen. Sie trifft Entscheidungen, die nicht immer nachvollziehbar sind. Und genau deshalb wirken sie wahr.
A big theme of this show is judgment.
Ich denke, ein großes Thema dieser Serie ist Vorurteile. Diese Figuren werden für die Entscheidungen, die sie in ihrem Leben treffen, stark verurteilt. Und man kann ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen. Das geht einfach nicht. Es gibt diese vorgefasste Meinung, aber man weiß nicht, warum diese Menschen das tun oder in welcher Lage sie sich befinden und in welcher Verzweiflung sie stecken, welche Bedürfnisse sie haben.
Der Weg, den Margot einschlägt, um für sich und ihr Baby zu sorgen, führt sie auf die Plattform OnlyFans. Doch die Serie interessiert sich weniger für den sexualisierten Skandal als für das, was dahinter liegt. Für die Frage, was Arbeit heute bedeutet. Für die Verbindung von Körper, Geld und Selbstbestimmung. Und für den Versuch, sich in all dem nicht selbst zu verlieren.
Um den Lebensunterhalt meines Kindes zu sichern, verdiene ich mein Geld im Internet.
Für dein erstes Vagina-Foto machen wir es hier ein Grundsicher.
Darüber denke ich nach.
Das emotionale Zentrum aber liegt woanders, in der Beziehung zwischen Margot und ihrer Mutter, die ein ähnliches Schicksal hatte wie ihre Tochter, jung, alleinerziehende Mutter zu werden. Michelle Pfeiffer spielt Cheyenne, eine Frau, die selbst zu viel erlebt hat, um gelassen reagieren zu können.
Oh mein Gott! Aus dir wäre jemand geworden.
Wer wäre ich denn geworden?
Alles, was du dir gewünscht hättest.
Du hast entschieden, mich zu behalten. Habe ich dein Leben ruiniert?
Ja, und das ist ganz wunderbar.
Ein Satz, der alles erzählt über diese Beziehung, über Erwartungen, über Enttäuschungen und über die Liebe, die nicht einfach ist. Zwischen beiden entsteht ein Spannungsfeld aus Nähe und Abwehr, aus Fürsorge und Kontrollverlust, wie Michelle Pfeiffer meint.
Das hat mich irgendwie in die Knie gezwungen. Und meine Güte, ich glaube, es gibt einen Moment, in dem Cheyenne herausfindet, dass Margot bei OnlyFans ist. Kein Elternteil will so etwas wirklich hören, auch weil es bestimmte Konnotationen gibt. Mutter-Tochter-Beziehungen sind besonders, vor allem die von alleinerziehenden Müttern. Als alleinerziehende Mutter spielt man nach anderen Regeln. Manchmal gibt es diese verschwommene Grenze zwischen besten Freundinnen und Mutter und Kind. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung für das Kind. Ich finde, das Drehbuch ist so schön und voll von diesen komplizierten, chaotischen Menschen, die letztendlich alle nur versuchen, miteinander zu überleben.
Just all trying to at the end of the day survive with each other.
Es sind Bilder für das, was sich nicht aussprechen lässt. Die Überforderung, die Einsamkeit, die körperliche und emotionale Wucht von Mutterschaft. Nicht nur in jungen Jahren. Wenn Elle Fanning als Margot mit Kohlblättern auf den nackten Brüsten ins Kissen brüllt, das schreiende Baby nachts durchs Studentenwohnheim trägt und auf Unverständnis bei ihren Kommilitoninnen trifft. Elle Fanning.
Es geht auch um Einsamkeit, aber sie sagt sich, ich fühle mich mir selbst fremd. Mir tropft Milch aus den Brüsten, es quillt nur so. Es sind all diese ekelhaften Dinge, mein Baby kackt mir ins Gesicht. Ich wollte jemand sein. Ich war auf dem College und jetzt ist mein Leben auf den Kopf gestellt. Die Mutterschaft prägt also ihre Kreativität total. Und ich hoffe, dass wir die Authentizität eines neuen Mutterdaseins eingefangen haben.
Und vielleicht erzählt diese Serie genau davon, wie schnell wir urteilen und wie wenig wir eigentlich wissen über die Lebensrealitäten anderer. Margot ist keine Projektionsfläche. Sie ist eine Figur, die sich widersetzt unseren Erwartungen, unseren Kategorien. Am Ende bleibt keine einfache Botschaft, sondern ein Gefühl für Figuren, die nicht perfekt sind, die scheitern, die weitermachen und die versuchen, in all dem Chaos so etwas wie ein eigenes Leben zu finden.
Anna Wollner über die Miniserie Only Margot. 8 Folgen sind zu sehen auf Apple TV+. Kommen wir zu einem Film, der diesen Februar im Berlinale-Wettbewerb seine Weltpremiere gefeiert hat und der so aussieht, als hätte jemand Douglas Sirk, Yorgos Lanthimos und eine Modestrecke der Vogue gemeinsam in eine Luxusvilla an der spanischen Küste gesperrt. Wenn man das zusammentut, dann bekommt man Rose Bush Pruning, der Rosenschnitt. So heißt der neue Film des brasilianischen Regisseurs Karim Ainus.
Menschen sind Rosen. Familien sind Rosenstöcke. Rosenstöcke muss man stutzen.
Ainus ist Regisseur von ausgezeichneten Dramen wie Die Sehnsucht der Schwestern Guzmao, Firebrand oder Motel Destino. Jetzt ist ihm aber ein seltsames, glänzendes, böses Stück Kino gelungen, denn Rosebush Pruning ist Familiensatire, Klassenfantasie, Patriarchatsstudie und dekadenter Fiebertraum.
Nach Mams Tod haben wir alle sehr viel Geld geerbt. Wir sind alle fauler, mittelmäßiger, oberflächliche Egoisten. Alle von uns, außer mein ältester Bruder natürlich, Jack. Jack ist anders.
Ainus erzählt von einer amerikanischen superreichen Familie, die sich in Spanien in ihre eigene Welt eingeschlossen hat. Hinter Glas, Beton, Designerstoffen und sehr, sehr viel Geld. Die Mutter ist angeblich tot, der Vater schon blind, aber tyrannisch. Die erwachsenen Kinder sind längst keine Kinder mehr und trotzdem unfähig, aus diesem goldenen Käfig auszubrechen. Einer von ihnen begehrt den eigenen Bruder, eine Schwester verwaltet die morbide Familienanordnung und ein anderer träumt vom Ausbruch. Und über all dem liegt das Gefühl, dass in diesem Haus nicht einfach etwas schief läuft, sondern schon längst alles vergiftet ist.
Liebst du ihn?
Das tue ich.
Ist spät dran.
Weil er bei dieser Tussi war und schon der Gedanke daran ist unerträglich. Und ihr Kleidungsstil ist einfach grauenhaft.
I think it was the idea of privilege, you know. I've been really utterly shocked of how the world has developed to this place where there's so much concentration of wealth. So the idea of privilege has always fascinated me, and particularly I think the question you just mentioned, you know, being confined, is a consequence of that. So for me it was something that the question of wealth is something that haunts me. Every day when I wake up.
Sagt der Regisseur des Films Karim Ainus. Die Grundidee des Films stammt zwar aus der Pandemiezeit und aus dem Gefühl des damaligen Eingeschlossenseins, aber, so sagte mir der Regisseur vor der Sendung, dieses eigene Eingeschlossensein, das sei für ihn schnell größer geworden, zu einem Film über Reichtum als Isolationsmaschine. Seine Filmfamilie lebt nicht einfach luxuriös, sie ist von der Welt abgeschnitten. Sie trägt Geld wie eine zweite Haut und hat darüber jedes Verhältnis zur Außenwelt verloren. Lose inspiriert ist das Ganze von Marco Bellocchios Radikalwerk Mit der Faust in der Tasche, bis heute ein Schlüsselwerk des italienischen Kinos. Aber Karim Ainus übernimmt nicht einfach ein Modell des antibürgerlichen Aufstands, das damals die 68er-Bewegung vorwegnahm. Karim Ainus sucht in dieser Vorlage nach etwas anderem, nach Frische, nach Waghalsigkeit und nach einem Blick auf Figuren, die moralisch zwar unerquicklich sind und trotzdem nicht von oben herab behandelt werden.
Listen, it was a blueprint because I love the way that Bellocchio did that movie. It's about his family and I think there's a sense of warmth despite the kind of, you know, the moral compass of those characters are quite questionable, but there was a sense of warmth and there was no judgment on what he was talking about. And I think for me, that was really a big challenge on doing this film, you know, which is not to be morally judging my characters and to be engaged with them. But I think what was very different for me was to exchange the main character from female character to a male character to a father. So it was very, very influential. It was a combination of things, but I do think that Bellocchio also inspired me very much because there's a sense of freshness because of it's a first film and I'm always trying to emulate or at least express a sense of like freshness at whatever movie I'm making.
Damit ist Rosebush Pruning kein bloßes Remake, keine einfache Aktualisierung eines bereits vorhandenen Stoffs. In diesem Film stecken nicht nur Ideen von Bellocchio, sondern eben auch die Lust an Überzeichnung, an Infiltration und kalkulierter Geschmacklosigkeit, so würde ich es formulieren. Gerade deshalb kippt er immer wieder in Satire, in Groteske, fast in eine Form von bösem Spiel. Und Karim Ainus interessiert sich dabei vielleicht weniger für eine Diagnose als mehr für die Wirkung. Nicht für die soziologische Vorlesung über Reiche und ihre Codes, sondern für ein Kino, das das Publikum in einen unsicheren Zustand versetzt. Der Patriarch der Familie, der blinde Vater, ist dafür vielleicht die brutalste Verdichtung. Nicht einfach das Monster der Familie, sondern eher ein ganzes Herrschaftsmodell schwingt damit. Ainus beschreibt diese Familie aber selber nicht als dysfunktional, sondern eher als beschädigt, deformiert von einem übermächtigen, missbräuchlichen Zentrum. Die Frage ist also nicht nur, was diese Figuren tun, sondern was ein solcher Mann, der Patriarch, mehr noch, die Verkörperung des Patriarchats schlechthin, was dieser Mann mit allen macht, die ihn umkreisen.
Listen, I don't think it's a dysfunctional family. I think it's a damaged family. I think the moment you say dysfunctional, you are judging them. And I think these people are victim of a system of oppression, which is really hardcore. So I like to say that, you know, what happens when you have an overbearing, overpowerful, and abusive figure in the house, you know, I think that you damage profoundly, you know, what's around you. And I think that this was what is, you know, that was the main kind of questioning I was trying to put through with this movie. And it's a very violent figure. So the other question too, in regards of how we tell that story, right? And I think one of the big things for me was the question of the absurdity of that situation. So I think I was really interested in satire and absurdity and also in a way that the audience can access this, not through pain, but more through a different sensation.
Und genau deshalb bleibt einem das Lachen hier immer wieder im Halse stecken. Rosebush Pruning ist nicht einfach düster, sondern absichtlich instabil im Ton. Er ist Familienmelodram, Satire, Thriller, dann wieder böse Komödie. Das Publikum soll sich hier nie sicher fühlen, nicht bequem mitleiden, sondern ständig neu reagieren. Gleichzeitig ist das auch keine klassische Eat-the-Rich-Fantasie, in der die Strafe von außen kommt, in der sich die niederen Klassen an den Reichen rächen. Diese Familie hier, die braucht keinen Eindringling, um sich zu zerlegen. Sie trägt das Gift längst in sich. Isolation, Überfluss, Abhängigkeit. All das arbeitet in ihnen, bis es dann ächzend zutage tritt, wie ein Nuss beschreibt.
I was just really intrigued on how isolation and accumulation can be self-destructive. There is something about the more isolated you are, the more dependent you are, you know, with those you live with. And I also think that there's a sense of, now talking about the characters, these are characters that have never been able to grow up. You know, so they act like children, they behave like children, and they destroy each other like children, you know. There's a sense of pettiness that they have to each other. So I think here I was more interested in doing a autopsy of the wealth.
Das passt auch zur Besetzung des Films. Tracy Letts, Callum Turner, wahrscheinlich der neue 007, Jamie Bell, Elle Fanning und Pamela Anderson. Dieses Ensemble soll nicht bloß Glanz liefern, sondern sehr viel Reibung. Man spürt, dass Karim Aynous nicht an Stars als Prestigeobjekte interessiert war, sondern an Körpern, an Energien, an Temperamenten, also an Menschen, die bereit sind, in dieser sehr kontrollierten Bosheit ein schauspielerisches Risiko einzugehen.
On the choice of casting, it was really important before anything. Actors that would be able to that adventure. It's a movie that was made in a very particular way. We rehearsed a lot. We spent a few weeks before the shooting sort of finding the scenes and the characters. That was pretty much it. You know, I was thinking, who is out there? And I think a movie with that script, with that story, I really needed also to have actors that could attract an audience for the film. So I think that's also something that was very important to me.
Rosebush Pruning ist aber auch ein Film, der sich an seiner eigenen Oberfläche ergötzt, berauscht. Die Farben glühen, die Räume glänzen, die Kostüme sitzen wie Rüstungen, das Meer irgendwo in der Ferne leuchtet in Postkartenblau und selbst die Verderbnis dieser Figuren, die bekommt etwas Hochglänzendes. Das ist die große Stärke, manchmal auch die große Schwäche dieses Films. Er will die Reichen zerlegen, aber er weiß sehr genau, wie gut sie aussehen, wenn sie dabei zerfallen.
I think it's very hard to talk about wealth without showing excess, right? So I think that was the first question, because it's very easy to just show excess and accumulation. And I think here was the question of taste that was really interesting and how you can create a world which is very rich and yet to have few elements and to create a sense of emptiness as well. You know, like I think, you know, extreme wealth in my experience, which is not a lot because it's not really my world, it has a lot to do with a certain sense of hollowness, of emptiness. And, you know, and I think there's a darkness in the film, there's a darkness in the story that you can only tell it through brightness, you know? So I think it's always playing against, you know, what one would expect in relationship to that theme.
Aber gerade darin liegt die eigentliche Provokation dieses Films. Aynous bebildert die Dekadenz nicht nur nüchtern, sondern lustvoll. Er macht sie verführerisch und hohl, steril und glänzend, hell, aber giftig. Und wenn dann die Söhne des Vaters in einen inzestuösen Kampf um die mögliche Nachfolge ausbrechen, offenbart dieser leuchtende Film seine düsteren, ja mörderischen Abgründe. Rose Bush Pruning ist deshalb ein sehr widersprüchlicher Film. Vielleicht nicht für jeden etwas, aber genau darin ist es ein sehr reizvoller Film. Eine Satire auf die Superreichen, die ihren Oberflächenglanz sehr genau studiert. Eine Patriarchatskritik, die Gewalt als Familienerbe zeigt. Ein Ensemblefilm, der seine Figuren gleichzeitig liebt, ausstellt und seziert. Karim Aynous hat daraus kein sauberes Statement gemacht, sondern eine glänzende, böse, sehr kontrollierte Provokation. Und vielleicht ist genau das die Pointe dieses Films, dass dieses Haus da in Spanien mit diesen Superreichen nicht von außen gestürmt werden muss, weil es längst dabei ist, sich selbst zu verschlingen.
Blut kann dich nicht nur antörnen, sondern es kann dich auch befreien. Von uns.
Rosebush Pruning, der Rosenschnitt von Karim Aynous, ab Donnerstag in unseren Kinos. Bei uns ist es jetzt Zeit für eine Premiere im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Dokumentarfilm, um den es jetzt gehen soll, The Roots of Madness, kommt vom Schweizer Filmemacher Edgar Hagen. Der Film ist ganz frisch, denn er feiert morgen erst beim Vision du Réel, also dem internationalen Dokumentarfilmfestival im schweizerischen Nyon, seine Weltpremiere. Er ist aber so brandaktuell, dass ich denke, es lohnt sich jetzt schon über ihn zu reden. Der Film folgt dem ehemaligen ZDF- und Schweizer Rundfunkreporter Ulrich Tilgner auf einer Reise in den Nahen Osten zu den Folgen westlicher Militärinterventionen in Afghanistan, in Syrien und im Irak. Der Film besucht Menschen, er fragt sie, was von diesen Kriegen in der Region übrig bleibt, wieso diese Kriege Migrationsbewegungen auslösen und ob es überhaupt eine Chance auf eine friedliche Zukunft gibt.
It's then I met Ulrich Tilgner, the legendary German television reporter.
Man kann nicht einen Kontinent zerstören und die Menschen dann davon abhalten, wenn sie auswandern wollen.
We will focus our attention on those places from which the West is systematically disengaging.
Ein Ausschnitt aus The Roots of Madness und ich konnte vor der Sendung mit dem Regisseur Edgar Hagen sprechen. Ich habe ihn digital in der Schweiz erreicht und wollte zunächst von ihm wissen, was denn der Ausgangspunkt für das Projekt war. Ein Porträt eines Reporters zu machen oder doch das Nachspüren der Kriegsfolgen im Nahen Osten?
Der Ausgangspunkt war 2015, als viele Menschen nach Europa kamen, aus dem Mittleren Osten, aber auch aus Afrika. Und ich hatte einfach den Eindruck, dass etwas völlig Fundamentales passiert, eine Zäsur, dass Werte in Frage gestellt werden, die wir über Jahrzehnte eigentlich, worauf wir das aufgebaut haben, unsere Freiheit, unsere Offenheit, unsere Demokratie. Und plötzlich wurden diese universellen Werte in Frage gestellt. Und ich habe mich einfach gefragt, und das habe ich mich immer gefragt beim Filmemachen, wie kann ich die Perspektive verändern? Ja?
Und wieso war Ulrich Tilgner gerade so eine gute Leitfigur für dieses Projekt und wie haben Sie ihn engagiert?
Das war wirklich nicht, ich hatte keine Absicht, aber mit diesen Fragen sind wir uns einfach begegnet und sind ins Gespräch gekommen. Und ich hatte das Gefühl, dass seine Erfahrung von Jahrzehnten im Mittleren Osten eigentlich dazu helfen könnte, ein Verständnis zu entwickeln über die Hintergründe, warum diese Menschen diesen Weg auf sich nehmen. Also nicht nur den Weg, sondern alles zurücklassen. Also das ist ja nicht einfach eine Kleinigkeit, sondern das ist fundamental, oder? Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Ihn haben ähnliche Fragen umgetrieben und er hat Vorträge auch gehalten zu diesem Zeitpunkt, wo er seine Erfahrung in den Kontext gestellt hat zu dieser Fluchtbewegung von eigentlich Millionen von Menschen, oder? Und ich habe ihn gefragt, ja, aber was ist es jetzt? Eine der Fragen war, was ist die Summe deiner Erfahrung, oder? Was ist die Summe von Jahrzehnten im Mittleren Osten? Und das hat ihn ins Grübeln gebracht. Und in diesem Sinn ist dieses Projekt entstanden. Und ich habe gemerkt, ich muss den zurückbringen. Wir müssen uns das nochmal angucken. Aber er hat dann angefangen zu grübeln und ich habe einfach gemerkt, wenn wir seine Erfahrung damit zusammenbringen können mit der Erfahrung der Leute, oder? dann ist das, könnte das wirklich etwas Wertvolles werden. Ja?
Er ist jetzt im Film aber nicht so der Korrespondent, der es noch einmal wissen möchte, der da Fragen stellt, dem sie quasi hinterherreisen. Ich hatte eher das Gefühl, ich begegne hier einem melancholischen Zeugen, der sehr viel zuhört. Haben Sie das mit ihm so erarbeitet, dass er sich in der Rolle des Journalisten zurücknehmen muss, wenn er an diese Orte zurückkehrt?
Ja gut, er war zu diesem Zeitpunkt Rentner, oder? Wir haben schon ein, zwei Reisen gemacht, bevor wir gedreht haben. Und ich habe gemerkt, dass das geht nicht, wenn er den Modus des Journalisten, das muss wirklich etwas sehr Persönliches werden. Und er ist ja nicht der Berichterstatter, er ist nicht der, der mit dem Notizbuch da rumläuft, sondern er kommt nochmals, um sich das anzugucken und eigentlich dieses Resümee zu machen. Also nicht ein Resümee, nicht was Abschließendes, aber was ist die Summe dieser Erfahrung und was trifft er an? Was hat das? Eigentlich meine Frage war die nach den Langzeitauswirkungen dieser Intervention, dieser Kriege, oder was wir jetzt sehen im Iran, wo im Grunde niemand darüber berichtet, was Trump und diese ganze Krieg anrichtet jetzt im Moment, oder? Das ist einfach Abwurf von Bomben, das sind Flugzeuge, die abgeschossen werden, aber das hat ja Auswirkungen über Jahrzehnte, was da passiert. Und das haben wir uns angeguckt, oder? Und seine Aufgabe war nicht, also wir haben schon Regeln dann aufgestellt, seine Aufgabe war nicht, darüber zu berichten. Das war die Aufgabe der Leute, uns das zu erzählen. Aber interessant war, was ihm da durch den Kopf geht, wenn er das sieht. Und er ist ein Kind von 45, oder? Er ist ein Nachkriegskind. Er hat eigentlich den Aufbau von Werten in Europa, also in Deutschland. Er hat gesehen, Faschismus kann man überwinden, oder? Das hat er erlebt. Er hat Demokratie kann man aufbauen. Das ist etwas in gewisser Weise auch eine Hoffnung, die ihn getragen hat, ein Leben lang, oder? Und er ist da hingegangen mit einer Hoffnung, dass Revolutionen was verändern können. Zum Beispiel die islamische Revolution im Iran, das war für ihn sehr wichtig. Und was ihn getragen hat in diesem Prozess, ist der Kontakt mit Menschen, oder? Weil ich glaube, das ist das Interessante an seiner Figur auch. Und deshalb konnte ich auch so lange und so intensiv mit ihm zusammenarbeiten, weil er wirklich eine sehr authentische Haltung eingenommen hat.
Der Film arbeitet sehr stark über die Begegnung mit Menschen vor Ort. Zuerst ist es Afghanistan, dann Irak, dann Syrien. Es sind Zeugen, Überlebende, Widerständige. Was der Film aber auch macht, ist, dass er ganz klar die Verantwortung für den Zustand dieser Menschen versucht zu benennen. Es geht da ihnen vor allem um die USA und Europa. Sie sagen immer wieder der Westen. War es Ihnen wichtig, hier ausdrücklich Position zu beziehen oder ging es auch darum, den Zusammenhang deutlich zu machen, der in dieser öffentlichen Debatte über den Nahen Osten und die Folgen dieser Kriege häufig auch verloren geht?
Ja, also meine Absicht war es, einen Film über uns zu machen. Aber wenn wir jetzt das hier machen würden, dann würden wir über Mitleid sprechen. Also wir würden in Institutionen gehen, wir würden mit Politikern darüber reden, wie was man tun muss, damit es den Leuten besser geht. Mir ging es irgendwie darum, eben einen Perspektivenwechsel zu vollziehen, da wir gehen hin. Also nicht einen Film zu machen in Afghanistan über das idiotische Regime der Taliban, sondern die Verantwortung des Westens, dass man einfach abhaut und den Stecker zieht, oder? Das geht irgendwie nicht, weil dass man einfach letztlich auch wieder Millionen von Menschen einfach zurücklässt und sich dann wundert, wenn die hierher kommen. Und ich glaube, dieses Aufbrechen der Solidarität, das ist eine Katastrophe, oder? Und in dem Sinn, oder ist es ein Film über uns, oder?
Ja. Auffällig ist ja auch, dass viele dieser eindrücklichen Stimmen, die Sie da sammeln, von Frauen kommen. Menschen, die ja ganz besonders unter Krieg und Vertreibung leiden. Gleichzeitig sind es gerade diese Frauen, die auch immer wieder Hoffnung haben auf eine neue Art dieser Gesellschaften, auch auf einen Weg aus dem Chaos wieder herauszukommen. War das Zufall oder eine bewusste Setzung?
Naja, wir haben schon drauf geguckt, aber ich meine, es ist klar, die Hälfte der Menschen sind Frauen und darauf haben wir geguckt, oder? Auch gerade in Gesellschaften halt, wo die Frauen keine Stimme haben, das in Afghanistan war uns das schon wichtig. Und ja, das sind starke Stimmen. Ich denke, wir haben vor allem in Kurdistan auch, also in Rojava, ist das einfach dann zum Tragen gekommen, weil die Vision einer neuen Gesellschaft auch wirklich von den Frauen getragen wird. Und es ist auch, das Tolle ist auch, dass der Film da klar machen konnte, dass es eigentlich wesentlich auch um die Befreiung der Frauen geht. Und dass das nicht einfach gegen die Mullahs geht, sondern dass man da Bedingungen schafft, wo die Frau irgendwie, wo man Entwicklungsmöglichkeiten hat. Eine Situation, die wir noch zeigen konnten in Al-Hol, in diesem Gefangenenlager, wo zu diesem Zeitpunkt noch 50.000 bis 60.000 IS-Häftlinge und ihre Familien gefangen waren, dass sich Frauen ganz wesentlich auch darum kümmern, auch um diese Hinterlassenschaft. Und dass man aber auch da mit solchen Häftlingen die Verantwortung hat, einen guten Umgang mit denen. Also dass man die nicht einfach liquidiert, sondern dass man irgendwie eine Lösung findet. Internationale Gemeinschaft hat sich null darum gekümmert. Oder?
Ihr Film heißt ja The Roots of Madness, also gewissermaßen so die Wurzeln des Wahnsinns. Worin liegt denn der Wahnsinn für Sie? In der Interventionslogik des Westens gegenüber den Ländern und Nationen des Nahen Ostens? Geht es da um die Kriege, die die Wurzel des Wahnsinns darstellen? Oder geht es dann doch eher um die Wiederholung derselben Fehler des Westens?
Ja, also ich glaube, das war das gemeinsame Interesse von Tilgner und mir, dass wir diese Muster eigentlich zur Darstellung bringen wollten. Und das ist, dadurch hat der Film wahrscheinlich jetzt auch eine ganz spezielle Aktualität. Ich denke, der Film bringt das auf den Punkt, was jetzt abläuft, diese Muster. Aber was ist der Wahnsinn? Der Wahnsinn ist letztlich einfach, dass man diese Werte, diese universellen Werte einfach bereit ist, oder nicht man, aber ein Teil der Gesellschaft bereit ist, die zu schleifen und aufzugeben. Und das hat unendliche Konsequenzen, oder? Dass nach 1945 haben man Institutionen aufgebaut, die eine gewisse universelle Gültigkeit haben und Völkerrecht und so weiter. Und diese Bereitschaft, das einfach zu schleifen oder von bestimmten Kräften, die jetzt gerade irgendwie sehr dominant sind, das zu schleifen, das ist natürlich, das hat verheerende Folgen und das wird uns sehr lange beschäftigen, oder?
Sagt Regisseur Edgar Hagen. Sein Dokumentarfilm The Roots of Madness feiert morgen beim Schweizer Filmfestival Vision du Réel in Nyon seine Weltpremiere. Und damit geht Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur, zu Ende. Soweit das Wichtigste aus der Welt des Kinos. Mehr Besprechungen und Interviews hören Sie nächste Woche wieder an dieser Stelle und jederzeit natürlich in der DLF Audiothek-App. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.